Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Welche drastischen Folgen der Klimawandel schon heute hat, das zeigt sich zurzeit in Mali. Immer häufiger und grausamer massakrieren sich dort zwei Volksgruppen. Es ist ein Kampf um die immer knapper werdenden Ressourcen in der Sahelzone. Außerdem geht es um den langen Arm Chinas, der bis nach Kanada reicht. Das chinesische Regime versucht dort immer offensiver seine Interessen durchzusetzen und Kritiker mundtot zu machen. Und wir blicken vor der Präsidentenwahl morgen nach Guatemala, das Land, dass jeden Tag Tausende verlassen, weil sie den Glauben an die Politik längst verloren haben. Im Zentrum Malis haben die sesshafte Volksgruppe der Dogon und die nomadischen Fulani jahrzehntelang friedlich nebeneinander hergelebt. Die Bauern und die umherziehenden Hirten haben sich das Ökosystem friedlich geteilt. Doch seit mit dem Klimawandel die ohnehin knappen Ressourcen weiter schwinden, kommt es immer häufiger zu massiver Gewalt. Trauriger Höhepunkt war an diesem Montag ein Massaker in einem Dorf der Dogon. Mindestens 35 Menschen sind dabei getötet worden. Die UN und die malische Regierung wollen das Ganze jetzt untersuchen. Und dabei ist es nur eines von vielen Massakern. Allein 2018 wurden nach Angaben der Vereinten Nationen 500 Zivilisten Opfer der Gewalt, und zwar unter beiden Volksgruppen. Die Anzahl und die Grausamkeit der Übergriffe, die scheint sich dabei mit der Zeit immer weiter zu steigern. Immer mehr Menschen suchen jetzt auch Zuflucht in den großen Städten des Landes. Unsere Reporterin Bettina Rühl berichtet aus der Hauptstadt Bamako.
Kinder spielen zwischen Schafen und Kühen. Am Rande von Strohlagern und Futtertrögen haben Menschen notdürftige Hütten errichtet. Dutzende Vertriebene haben auf dem Viehmarkt der malischen Hauptstadt Bamako Zuflucht gesucht. Sie flohen vor Überfällen auf ihre Dörfer im Zentrum von Mali. Diejenigen, die auf dem Viehmarkt untergekommen sind, gehören alle zum Volk der Dogon. Mohamed Gindo ist Chef des Dorfes Yara. Es liegt in der Nähe der Stadt Bankas. Vor gut zwei Monaten hätten Islamisten sein Dorf zum ersten Mal angegriffen.
Sie hatten moderne Kriegswaffen dabei. Die Leute wurden panisch und ergriffen die Flucht. Die Islamisten haben alle zurückgerufen und gesagt, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir sind nicht gekommen, um euch zu töten, sondern um mit euch über den wahren Islam zu sprechen. Aber dann haben sie uns auch noch erklärt, dass sie in unserem Dorf eine Basis errichten wollten und wir Yara deshalb verlassen müssten.
Ein paar Tage später seien die Islamisten wiedergekommen. Sie hätten den Bewohnern des Dorfes ein Ultimatum gestellt.
Sie haben gesagt, bis morgen früh um 3 Uhr müsst ihr das Dorf verlassen haben. Andernfalls werdet ihr schon sehen. Wir konnten unser Dorf so kurzfristig nicht räumen. Aber die meisten Bewohner sind in Nachbardörfer geflohen. Um 5 Uhr morgens sind die Islamisten zurückgekommen. Sie haben überall herumgeschossen, mit Sprengsätzen und Kalaschnikows, mit Granatwerfern. Im Dorf waren nur 7 Menschen zurückgeblieben. Die haben sie alle getötet. Und sie haben das Dorf in Brand gesetzt.
Und dabei auch die Getreidespeicher und alle Lebensmittelvorräte verbrannt. Guillaume Ngefa leitet die Menschenrechtsabteilung der UN-Mission für Mali.
Fast jeden zweiten Tag finden Angriffe statt, mit Toten oder ohne. Aber selbst wenn die Angreifer unbeteiligte Zivilisten verletzen, ohne sie zu töten, ist das ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte.
Die UN-Menschenrechtsabteilung ermittelt immer wieder nach Massakern und Übergriffen. Als Täter gelten Selbstverteidigungsmilizen der jeweiligen Volksgruppen und Bewaffnete in Uniformen. Das seien allerdings keine Soldaten der malischen Armee, sagt Guillaume Ngefa. Es gäbe in der Region mittlerweile etliche bewaffnete Gruppen, die teils militärisch organisiert seien. Wer dahinter steckt, kann auch Ngefa nicht mit Sicherheit sagen. Bewaffnete Islamisten, kriminelle Gruppen oder ausländische Söldner? Dorfchef Mohamed Gindo allerdings glaubt zu wissen, worum es bei dem Angriff auf sein Dorf ging.
Beim ersten Mal waren die Islamisten allein. Beim zweiten Mal kamen sie zusammen mit Fulani aus den Nachbardörfern, die wir alle kannten. Sie haben früher unsere Tiere gehütet. Unsere Nachbarn waren zahlenmäßig mehr als die Islamisten, die uns fremd waren. Das waren auch Fulani, aber aus einer anderen Gegend.
Womöglich handelte es sich um Mitglieder der islamistischen Katiba Massina. Die Gruppe wurde 2015 von dem charismatischen, aber radikalen Prediger Amadou Koufa gegründet, einem Fulani. Denkbar ist aber auch, dass sich die Fremden nur als Islamisten ausgaben, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.
Als wir unsere Fulani-Nachbarn gesehen haben, wurde uns klar, dass die Religion, von der die Islamisten beim ersten Mal sprachen, nur ein Vorwand war. In Wirklichkeit geht es um unser Land. Es ist sehr gutes Weideland. Die Fulani denken offenbar, dass sie uns nur vertreiben müssten, um Weideflächen für ihre Tiere zu kriegen. Unsere Nachbarn haben sich deshalb organisiert, um uns zu vertreiben.
Das mag der Grund sein oder auch nicht. Auf jeden Fall hat das Miteinander früher beiden Seiten genutzt, wie auch Mohammed Gindo weiß.
Die Fulani sind Nomaden. In der Regenzeit ziehen sie mit den Tieren weiter, um sie anderswo weiden zu lassen. Nach der Ernte kommen sie zurück und lassen die Herden auf unseren abgeernteten Feldern fressen. Der Dung der Tiere düngt den Boden. So haben wir immer zusammengelebt.
Von diesem Zusammenleben berichtet auch Abdulaziz Diallo. Er ist Präsident der Fulani-Kulturorganisation Tabital Pulaku.
Es geht um die natürlichen Ressourcen, um Ackerflächen, Wälder, Weideland, den Fischfang. Bevor die Folgen des Klimawandels spürbar wurden, hatten die Menschen einen Modus entwickelt, in dem sie einträglich miteinander leben konnten.
Ihre Grundstrukturen haben die Ethnien bis heute behalten. Sie sind in gewisser Weise wie Berufsverbände. Die einen sind Bauern, die anderen Hirten oder Fischer. Wenn es Probleme gab, wurden sie früher von den Ältesten gelöst. Die aber haben heute kaum noch Einfluss. Und der moderne Staat, der nun die Justiz stellen müsste, bleibt dieser Aufgabe schuldig. Im Zentrum von Mali, in der Region Mopti, spielt der mächtige Nigerfluss eine wichtige Rolle. Früher stieg er jährlich über die Ufer, der Schlamm düngte die Felder.
Das Hochwasser war die Zeit der Fischer. Wenn das Wasser wieder fiel, fanden die Hirten ideale Weideflächen für ihre Tiere. Wenn das Wasser noch weiter abgelaufen war, fingen die Bauern an, ihre Felder zu bestellen. Die Menschen nutzten das Ökosystem also in einem Rotationsprinzip. Jeder hatte Arbeit. Sie lebten in Frieden und ergänzten einander. Das gibt es nicht mehr. Der Niger tritt nicht mehr über die Ufer. Außerdem ist die Bevölkerung stark gewachsen.
Die Ressourcen sind also noch knapper als früher. Das sei aber nur ein Faktor, meint Diallo, ein emeritierter Professor der Sozialwissenschaft. Er ist davon überzeugt, dass interessierte Gruppen den Hass zwischen den Volksgruppen schüren, um Mali zu destabilisieren. Und um sich dann im allgemeinen Chaos an Rohstoffen wie Gold oder Erdöl bereichern zu können. Wer diese Hintermänner sein könnten, sagt er nicht. Eine vielleicht gewagte Hypothese. Mit seinem Fazit hat Diallo allerdings recht.
Die Kernprobleme sind das Desinteresse des Staates, die Korruption. Deshalb werden die Probleme, die den Konflikten zugrunde liegen, nie abschließend gelöst, höchstens oberflächlich kaschiert.
Ein paar gezielte Provokationen und Morde hätten deshalb gereicht, um den gegenwärtigen Zyklus der Vergeltung in Gang zu setzen.
Wie der Klimawandel ethnische Konflikte anheizt, hat Bettina Rühl am Beispiel Mali gezeigt. Vor einem halben Jahr haben kanadische Behörden die Finanzchefin des chinesischen Tech-Konzerns Huawei festgenommen, auf Wunsch der USA, die natürlich auch die Auslieferung wollen. China war über diese Festnahme bekanntlich not amused und lässt seitdem die Muskeln spielen. Peking hat als Vergeltung Wirtschaftssanktionen gegen Kanada verhängt und seinerseits zwei Kanadier verhaftet, offiziell wegen Spionageverdachts. Diese rabiate Reaktion Chinas hat in Kanada eine Debatte über den allgemeinen chinesischen Einfluss in dem Land ausgelöst. Denn China versucht auf der anderen Seite des Pazifiks schon länger seine Agenda durchzusetzen. Und zwar immer offensiver. Zum Beispiel, indem chinesische Regimegegner von Landsleuten eingeschüchtert werden. Julian Bernstein war für uns in Montreals Chinatown unterwegs.
Montreal Chinatown. Unzählige chinesische Restaurants reihen sich hier an Porzellan- und Teegeschäfte. Wie in vielen nordamerikanischen Großstädten ist Chinatown auch in Montreal eine beliebte Touristenattraktion. Doch nicht alle fühlen sich wohl in dem Viertel.
Just walking on Chinatown Street, I feel very uncomfortable. I don't feel safe at all.
Kalbinur Sam Sedin fühlt sich in Chinatown unsicher. Sie, ihr Mann und ihre drei Kinder gehören zu der in China verfolgten muslimischen Minderheit, der Uiguren. Laut Amnesty International hält das Land derzeit rund 1 Million Uiguren in der Provinz Xinjiang in Lagern gefangen. Darunter auch zahlreiche Familienangehörige der Samsedins. Das Ziel, die gewaltsame kulturelle Assimilierung.
I thought that after getting my Canadian citizenship, I will be free because there will be a strong government behind me to protect me.
Als Kalbinur Samsedin ihre kanadische Staatsbürgerschaft bekam, dachte sie, dass das starke Kanada sie nun beschützen würde. Doch Pekings langen Arm bekommt die 36-Jährige auch hier zu spüren. Seit sie und ihr Mann in Montreal an Demonstrationen gegen die Unterdrückung der Uiguren teilgenommen haben, bekommen sie regelmäßig Anrufe. Automatische Nachrichten auf Chinesisch. Warnung heißt es darin, alle Aktivitäten gegen China seien sofort einzustellen. Zudem wurde ihr Mann laut eigenen Angaben auf der Straße fotografiert und auch mehrmals verfolgt. Seither sorgt sich Sam Sedin auch um die Sicherheit ihrer Kinder.
It puts pressure on me for the safety of the kids. Are they gonna be okay until they get home?
Die Angaben lassen sich schwer überprüfen. Sie decken sich jedoch mit den Aussagen anderer Dissidenten, von Menschen, die von Seiten der chinesischen Obrigkeit zu den sogenannten 5 Giften gezählt werden. So bezeichnet Peking Anhänger der chinesischen Demokratiebewegung, Befürworter eines unabhängigen Taiwan sowie eines unabhängigen Tibet, Anhänger der spirituellen Bewegung Falun Gong und die Uiguren. Den kanadischen Behörden sind die systematischen Einschüchterungsversuche seit Jahren bekannt. Es sei jedoch schwierig, die Verantwortlichen zu ermitteln, sagt Michel Genot-Katsuya, der ehemalige Leiter der Asien-Pazifik-Abteilung des kanadischen Nachrichtendienstes CSIS.
Das Problem ist natürlich, dass diese Aktivitäten im Geheimen stattfinden. Sehr selten gibt es etwa einen direkten physischen Angriff, eine kriminelle Aktion, die sich einer einzelnen Person zuschreiben lässt. Meist findet das alles im Grenzbereich zur Illegalität statt. Solche Methoden haben wir in den letzten Jahren immer häufiger gesehen. China will die Daumenschrauben gegenüber Dissidenten, den berühmten 5 Giften, deutlich enger ziehen.
Repression gegen Dissidenten ist jedoch nur eines der chinesischen Betätigungsfelder. Das rohstoffreiche Kanada, im Hinterhof der USA, gilt China als strategische Einflusszone. Im Fokus stehen die wichtigsten Bereiche der kanadischen Gesellschaft. Medien, Parlamente, Wirtschaft und Universitäten. Zur Informationsgewinnung und Beeinflussung nutzt China neben klassischen Geheimdienstaktivitäten zunehmend auch weiche Methoden. Als Beispiel nennt der frühere kanadische Geheimdienstmitarbeiter Michel Genot-Katsuya die weltweit aktiven Konfuzius-Institute, von China finanzierte Kulturorganisationen an Universitäten.
In Kanada haben Angestellte von Konfuzius-Instituten politisches Asyl beantragt und offengelegt, dass die Institute trojanische Pferde sind. Sie sollen die öffentliche Meinung über China beeinflussen und helfen, Informanten zu rekrutieren, Personen, die über Zugang zu strategischen Informationen verfügen, zum Beispiel aus der Wissenschaft.
Ähnlich sieht das auch das Bildungsministerium der kanadischen Provinz New Brunswick. Erst kürzlich hat das Ministerium die Kooperation mit den Instituten aufgekündigt. Seitdem droht China der Provinz mit ökonomischen Sanktionen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer zweifelhafter chinesischer Aktivitäten an kanadischen Hochschulen. Immer wieder protestiert Peking gegen kritische Vorträge und Konferenzen.
Zuletzt gegen einen Kongress an der Université de Montréal über die Situation der Uiguren. Eine inakzeptable Einmischung, kritisiert der frühere kanadische Botschafter in Peking, Guy Saint-Jacques.
Zunächst muss man Einmischungsversuche von legitimen Stellungnahmen unterscheiden. Was nicht mehr legitim ist, ist, wenn die Meinungsfreiheit bedroht ist. Wenn man keine Diskussion über Tibet oder Xinjiang organisieren kann, ohne Angst zu haben, dass China danach die betreffende Universität boykottiert.
Auch Guy Saint-Jacques ist überzeugt, dass die Einmischungsversuche zugenommen haben, auch gegenüber der kanadischen Politik. Dafür umwerbe China mit patriotischen Appellen gezielt Politiker chinesischer Herkunft, die Peking nicht als Kanadier, sondern als Chinesen betrachte. Den Wandel hin zu dieser offensiveren Politik datiert Saint-Jacques auf die Machtübernahme Xi Jinpings im Jahr 2012. China sehe sich seitdem als Modell für die Welt. Gegenüber diesem neuen China fordert der ehemalige Botschafter ein entschiedeneres Auftreten.
Die einzige Sprache, die China versteht, ist die der Stärke. Wenn es keine Reaktionen gibt, wird sich China sagen, wir können so weitermachen. Die anderen Länder werden alles tolerieren, weil sie weiter mit uns Handel treiben wollen. Ich denke, hier braucht es eine gemeinsame Aktion. Denn wenn ein Land alleine handelt, riskiert es, von China hart bestraft zu werden. Man muss China gewissermaßen dabei helfen, ein besserer Weltbürger zu werden.
Und vielleicht ist genau so ja auch die Festsetzung der Huawei-Managerin zu verstehen. China betrachtet Kanada als seinen Hinterhof und versucht dort immer hemdsärmeliger seine Interessen durchzusetzen. Die von Donald Trump verhassten Flüchtlingskarawanen aus dem Süden, sie starten fast alle in Guatemala. Jeden Monat verlassen Tausende ihr Land, weil sie die Armut, den Hunger und die Gewalt marodierender Jugendbanden nicht mehr ertragen. Dass sich mit der Präsidentenwahl morgen etwas in dem Land ändert, daran haben viele den Glauben verloren. Zwar bewerben sich gleich 20 Kandidaten um das Amt, Ideen für ein besseres Guatemala hat aber kaum einer von ihnen. Dabei gab es bis vor ein paar Jahren ganz gute Ansätze, um die beiden Grundübel, die Korruption und die Straflosigkeit, zu bekämpfen. Eine UN-Kommission hat sogar einen kriminellen Präsidenten hinter Gitter gebracht. Aber die scheidende Regierung hat eben genau diese Kommission kaltgestellt. Mit freundlicher Unterstützung von, genau, Donald Trump. Der Mann, der Flüchtlingen aus Guatemala den Krieg erklärt, hilft also kräftig mit, Fluchtursachen zu schaffen. Anne-Kathrin Mellmann berichtet aus einem Land, in dem auch kleine Mädchen von nichts sicher sind.
65 Mädchen spielen und lernen zusammen. In der Unterkunft der Nichtregierungsorganisation Alianza in Guatemala-Stadt leben sie in Sicherheit. Viele sind bereits Mütter. Die Zahl minderjähriger Schwangerer ist von 2017 bis 2018 um fast 27% gestiegen. Viele der Mädchen wurden missbraucht, zur Prostitution gezwungen oder zur Mitgliedschaft in einer der Jugendbanden, der Maras. Die treiben ihr Unwesen in den Armenvierteln Mittelamerikas und verdienen ihr Geld vor allem mit Schutzgelderpressung. Die 17-jährige Daniela Vasquez ist seit einem Jahr Mutter. Bevor sie bei Alianza Schutz fand, musste sie für eine Mara Botendienste erledigen. Fast alle Kinder und Jugendlichen in meiner Wohngegend sind Mara-Mitglieder. Es gibt niemanden, der nicht mitmacht. Das ist unmöglich. Entweder du machst mit oder du wirst umgebracht oder du fliehst. Wer fliehen muss, geht nach Norden, in die USA. Aussteigerinnen wie Daniela erarbeiten bei Alianza ihren Plan de Vida, einen Lebensplan, der Migration nicht vorsieht, sondern Schule und geregeltes Einkommen in Guatemala. In der Hauptstadt ist das noch möglich. Auf dem Land, wo die indigenen Maya-Völker leben, haben Armut und Unterernährung extreme Ausmaße angenommen. Auch deshalb sei die Zahl der Migranten stark gestiegen, erklärt Menschenrechtsaktivistin Andrea Xiu vom Volk der Quiché. Die Indigenen haben lange für ihre Rechte und ihre freie Selbstbestimmung gekämpft, eigene wirtschaftliche Modelle entwickelt. Aber in diesem Staat haben sie keinen Verbündeten gefunden. Die Ungleichheit hat sich weiter verschärft. Öffentliche Gelder dienen dazu, die regierende Elite und ihre kriminellen Netzwerke noch reicher zu machen. Für Bildung und Gesundheit wird das Geld nicht verwendet. Monokulturen, Wasserkraftwerke und Minen nehmen den Ureinwohnern ihren Lebensraum. Das Land ist in den Händen einiger weniger. Die Migration, die wir heute sehen, ist eine Form der Vertreibung. Weil die Menschen keine Arbeit finden, gehen sie in die USA. Hinzu kommen Unsicherheit und Gewalt sowie langanhaltende Dürreperioden oder Überschwemmungen und Erdrutsche wegen des Klimawandels. Trotz der in den vergangenen Monaten extrem gestiegenen Zahl von Migranten habe keiner der mehr als 20 Kandidaten für die Präsidentschaft einen Plan für ein besseres Guatemala, geschweige denn ein wirtschaftspolitisches Konzept, beklagt Ökonom Wilson Romero von der Universität Rafael Landívar. Die Migration reflektiert das Scheitern des Entwicklungsmodells der letzten Jahrzehnte. Unsere Wirtschaft gilt zwar als erfolgreich, aus makroökonomischer Sicht sind wir eines der stabilsten Länder Lateinamerikas. Trotzdem sind wir das ärmste Land mit der größten sozialen Ungleichheit. Unser Modell ist neoliberal mit monopolistischen Machtstrukturen. Der Staat sei die Beute einiger weniger, die sich durch einen Pakt der Korrupten gegenseitig schützen. Auch das mache es so schwer, die Strukturen zu ändern, die noch aus der Kolonialzeit stammen, meint der Wirtschaftswissenschaftler. Trotz eines durchschnittlichen Wachstums von 3,5% im Jahr sei die Armutsquote auf 59% geklettert. Hoffnung machte vielen Guatemalteken die 12 Jahre lange Arbeit der UN-Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption CICIG im Zusammenspiel mit der mutigen Generalstaatsanwältin Thelma Aldana. Sogar einen kriminellen Präsidenten brachten sie hinter Gitter. In 60 von 110 Fällen habe die CICIG-Mafia-Netzwerke aufgedeckt, berichtet ihr Sprecher Matthias Ponce. Als die Kommission jedoch begann, wegen illegaler Wahlkampffinanzierung gegen den aktuellen Präsidenten Jimmy Morales zu ermitteln, bekam sie die Staatsmacht zu spüren. Panzer fuhren vor ihrem Büro auf, ihr Chef wurde des Landes verwiesen und das Mandat, das im August ausläuft, nicht verlängert. Rückendeckung hatte Morales dabei von der US-Regierung, die seit jeher Mittelamerikas alteingesessene Machteliten unterstützt. Bei vielen Guatemalteken starb die Hoffnung auf Veränderung. Der Zusammenhang zwischen grassierender Korruption und Migration sei klar, so CICIG-Sprecher Ponce. Der Kampf gegen die Korruption und Straflosigkeit bewirkt, dass öffentliche Gelder für eine bessere Lebensqualität der Menschen verwendet werden, etwa für das Gesundheitssystem. Das schafft Bedingungen, im Land zu bleiben. Es ist auch klar, dass ausländische Direktinvestitionen in Ländern mit weniger Korruption größer sind. Es ist also ein gutes Geschäft, gegen die Korruption anzugehen. Die Investitionen steigen, es gibt mehr Arbeit, die öffentlichen Mittel werden zum Wohl der Bevölkerung eingesetzt und die zunehmende Migration kann gestoppt werden. Aber das ist wohl vorbei. Matthias Ponce und seine Kollegen werden wahrscheinlich im Sommer ihre Koffer packen müssen. Keiner der aussichtsreichen und in ihrer Inhaltslosigkeit kaum unterscheidbaren Präsidentschaftskandidaten will die CICIG im Land haben. Auf einem der zentralen Märkte von Guatemala-Stadt sind kaum noch Touristen unterwegs. Gewalt und Unsicherheit haben das Reiseland-Image stark beschädigt. Die in den letzten 10 Jahren halbierte Mordrate hat daran nichts geändert. Hinter vorgehaltener Hand erzählen Händler, dass sie Schutzgeld an Mara-Banden zahlen müssen. Da bleibt zum Leben wenig übrig. Von den Präsidentschaftskandidaten erwarten sie vor allem mehr Sicherheit. Blumenhändlerin Violetta de Serrano mit Kurzhaarschnitt und Kittelschürze wünscht sich gar die Militärdiktatur der 1980er Jahre zurück. Damals habe es nicht so viel Kriminalität gegeben. Wir brauchen einen Präsidenten, der die Korruption ausrottet. Einen, der dem Verbrechen ein Ende setzt. Und wenn einer seine Arbeit nicht erledigt, muss er weg. Es gibt genügend ehrliche Leute, die an seine Stelle treten können. Auf jeden Fall will sie ihre Stimme abgeben. An den Namen ihres Favoriten kann sie sich 5 Tage vor der Wahl allerdings nicht erinnern.
Ja, offenbar, weil sie alle austauschbar sind. Anne-Kathrin Mellmann berichtete aus einem Land, in dem zurzeit sehr, sehr wenig funktioniert. Kambodscha ist ein sehr junges Land mit einer sehr alten Führung. Das Durchschnittsalter liegt bei knapp 25 Jahren und diese Jugend, die fühlt sich immer weniger vertreten von den alten Männern des kommunistischen Regimes. Der Premierminister zum Beispiel ist ehemaliger Roter Khmer und seit mehr als 30 Jahren an der Macht. Seinen Kritikern droht der Mann schon mal, sie wie Hunde zu schlagen. Von dieser Politikerkaste wendet sich die Jugend entweder angewidert ab oder sie rebelliert. Sehr vorsichtig, versteht sich. Holger Senzel hat in den Cafés der Hauptstadt mit jungen Kambodschanern gesprochen.
Parteiparolen scheppern aus den Lautsprechern. Junge Frauen und Männer mit blauen Mützen und T-Shirts laufen Fähnchen schwenkend durch die Straßen von Phnom Penh. Ein wenig erinnert es an die FDJ-Aufmärsche im Ost-Berlin der früheren DDR. Nur sehr viel wärmer. Und womöglich noch ein Stück gestelzter, weil die Lustlosigkeit so unübersehbar ist, bei Akteuren wie Zuschauern. Zugleich tobt das pralle Leben in Kambodschas Hauptstadt. Menschen sitzen in Straßencafés und tanzen in Clubs. Mopeds quälen sich durch den Verkehrskollaps. Tuk-Tuk-Fahrer werben um Touristen. Restaurants bieten Happiness-Pizza an, Pizza mit Haschisch. Aus Kneipen zieht der Rauch von Marihuana. Ein surrealer Kontrast zu den Spruchbändern und Wandparolen der Regierungspartei. Mischung aus Amsterdam und Vorwände Ost-Berlin. Und alle sind so unglaublich jung. Das Durchschnittsalter in Kambodscha liegt bei knapp 25. Junge Männer und Frauen, die von den alten Parteikadern die Nase voll haben, sich Gedanken machen über ihre Zukunft, sich treffen, um über Politik und ihre Rolle in der Gesellschaft zu diskutieren, so wie die Gründer von Politikoffee.
Our motto is drink coffee, talk politics.
Unser Motto ist, trink Kaffee und sprich über Politik. Ich will, dass junge Kambodschaner verstehen, was in diesem Land vorgeht, wie sie sich einbringen können, statt nur vor dem Computer und bei Facebook abzuhängen. Wir diskutieren, was junge Leute wirklich bewegt. Also, warum soll ich Angst haben? Wir tun nichts Falsches.
It's nothing wrong.
Es gibt durchaus Gründe, Angst zu haben. Staatschef Hun Sen hat angedroht, Demonstranten, so wörtlich, wie Hunde zu schlagen und in Käfige zu sperren.
You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Er hat unabhängige Radiosender schließen lassen, kritischen Journalisten den Prozess gemacht und Oppositionelle ins Exil vertrieben. Man muss schon vorsichtig sein, was man wo sagt, erklärt der 23-jährige Aktivist von Politik Coffee.
But in terms of
Naja, ich habe schon auch Angst. Also ich würde keine politischen Statements auf Facebook oder Instagram posten, niemals. Ich zensiere mich da schon selbst, bevor ich irgendetwas auf meiner Social-Media-Seite poste.
Auf dem Korruptionsindex von Transparency International nimmt Kambodscha Platz 150 von 168 ein. Bestechungsgeld an Polizisten, Lehrer und Beamte zu zahlen, geht als völlig normal. Viele Ärzte verlangen Bargeld unter dem Tisch, bevor sie einen Patienten auch nur ansehen. Vor allem die Jungen aber haben mehr und mehr die Nase voll von Vetternwirtschaft und Korruption und auch vom ewigen Premier Hun Sen. Der ein offizielles Monatseinkommen von $1,150 veröffentlicht, aber sich tatsächlich um Milliarden bereichert hat in den vergangenen 32 Jahren. Die alten Kader haben allen Grund, uns Junge zu fürchten, sagt selbstbewusst eine junge Politik-Coffee-Aktivistin. Auch sie will allerdings ihren Namen nicht genannt wissen.
Ich denke schon, dass sie sich fürchten vor uns, weil wir jung und entschlossen sind, weil wir die politische Kultur und das Land verändern wollen, die Korruption satt haben. Bei der Wahl 2013 haben die meisten Jungwähler daher für die Opposition gestimmt. Inzwischen hat die Regierung die Opposition verboten. Das würden sie nicht tun, wenn sie keine Angst hätten.
We are young, we are bold, and we want to make change for this country.
Wir sind jung und wollen dieses Land verändern. Holger Senzel berichtete über Kambodschas zaghaft rebellierende Jugend. Hier übernimmt gleich Regina Brinkmann mit der Sendung Campus und Karriere und der Frage, was ist der optimale Lernmix? Wenn Sie wollen, diskutieren Sie mit, rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Und das war eine Welt an diesem Samstag. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.